Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Wer geht mit in die Kantine? Bei dieser Frage wird in vielen Betrieben mittags so dankend abgewunken, weil die meisten, ich sag die meisten Betriebskantinen nicht nur den Ruf haben, nicht gut zu sein, sondern eben auch richtig schlecht sind. Das möchte unser Gast ändern. Er hat im Sterne-Restaurant gearbeitet und krempelt mit dem Projekt Kantine Zukunft jetzt eben Betriebskantinen, aber auch Großküchen in Krankenhäusern, in Kitas, in Pflegeeinrichtungen um. Der Koch Patrick Wodny, herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Wie groß ist die Windmühle, gegen die Sie da ankommen müssen? Also wie fest ist dieses Vorurteil Kantine gleich mies denn verankert in Deutschland?
Ja, das kommt darauf an, in welcher Kantine ich esse. Prinzipiell, wenn man mit Menschen spricht, die regelmäßig in Kantinen essen gehen, also dort Gäste sind, dann verfestigt sich dieses Vorurteil schon ein bisschen. Wenn man sich innerhalb der Kantinen bewegt und mit den Menschen zusammen arbeitet, die das jeden Tag machen, meine Perspektive zum Beispiel, dann ändert sich das aber ganz schnell.
Aber so grundsätzlich fragt man sich als Kantinennutzer, und ich nutze gerne eine Kantine, wenn eine da ist.
Also eine Sache, auf die ich immer stoße, und das ist natürlich auch sehr naheliegend, man sucht den Fehler immer erstmal in der Küche, ohne diesen gesamten Rahmen, in welchem sich die Küche bewegen muss, erstmal abzuklopfen. Und da geht das Problem schon so ein bisschen los. Mancherorts habe ich aufgrund von Kostendruck und aufgrund von personellem Druck etc. nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Also ich habe jetzt noch keine Kantine als Gast, wie auch in meiner Funktion, wo mir irgendwer gesagt hat, ach nö, wir wollen gerne schlecht sein, das reicht uns.
Patrick Wodny, Mitte 30, gelernter Koch, hat schon in einem Sterne-Restaurant gekocht und möchte, dass wir wieder mit Freude in die Betriebskantine gehen. Kantine Zukunft heißt sein Projekt, das das Essen in öffentlichen Einrichtungen verbessern will, also Seniorenheime, Krankenhäuser, Kitas. Ich habe gerade gesagt, Herr Wodny, umkrempeln. Womit fangen Sie denn an beim Umkrempeln?
Also ich glaube, ich muss erstmal dazu sagen, es ist ja nicht mein Projekt. Wir sind ja mittlerweile über 20 Menschen in der Firma. Wir machen das seit 2019. Die ersten Stellschrauben, nach denen wir gucken, sind eigentlich relativ einfach. Also an welchem Ort bewegen wir uns hier? Wer ist da unsere Zielgruppe? Was wird hier gemacht? Wie viele Hände stehen hier zur Verfügung, um das zu machen, was erwartet wird? Wie viel Geld steht zur Verfügung? Wir klopfen erstmal den gesamten Rahmen und die Fähigkeiten der Menschen ab, die wir dort treffen, bevor wir uns über alles andere Gedanken machen. Weil unsere Aufgabe ist es ja zudem auch, in dem vorgefundenen Rahmen die Dinge zu verändern.
Und das stelle ich mir schwer vor, wenn man quasi ganz sanft gehen muss, um kein Geschirr zu zerdeppern in so einer Küche, in so einer Einrichtung.
Ja, auf jeden Fall. Also ist ja auch egal, wo wir reingehen. Wir hinterfragen ja erstmal. Also wir sind da, um etwas weiterzuentwickeln, um etwas zu verändern, auch in diesem Sinne. Ja, wir suggerieren ja automatisch dadurch, dass da vielleicht ein Versäumnis vorliegt oder ähnliches, was ja auch überhaupt nicht immer der Fall ist. Aber natürlich, da ist anfänglich ein Misstrauen und das dauert auch ein bisschen, bis man da warm miteinander wird. Aber in dem Moment, in dem dann noch deutlich wird, so wir wollen nichts Böses und also mich persönlich interessieren auch Versäumnisse der letzten Jahre überhaupt nicht. Mich interessieren die Menschen, die ich dort treffe, die Umstände, zu denen sie arbeiten und wie wir da gemeinsam was dran drehen können. Ich gucke da wenig zurück.
Das ist eine gute Einstellung. Jetzt haben Sie die Menschen angesprochen. Sie haben da ja aber zwei Ebenen von Menschen. Also in meiner Vorstellung, Sie treten dort in die Kantine, Sie treten in die Einrichtung, dann haben Sie die Menschen, die dort arbeiten. Sie haben ja aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher in solchen Einrichtungen. Und ich stelle mir das schwierig vor, wenn die Currywurst mit Pommes plötzlich fehlt und dafür so ein ganz toller Gemüseburger auf der Speisekarte steht. Auch das gehört wahrscheinlich zu Ihren Überlegungen, ne?
Nein, also so Sachen wie Currywurst und Schnitzel und Spaghetti Bolognese, da diskutiere ich nicht drüber. Also die Gerichte sind sehr beliebt, die werden gerne gegessen. Das ist tatsächlich auch in allen Kantinen so. Und warum sollte ich jetzt mich auf die drei Dinge einschießen und die verändern wollen, auf die sich alle einigen können? Da gibt es wahrscheinlich noch 120 andere Positionen, mit denen man das tun kann. Wir können aber über die Qualität dieser Gerichte sprechen.
Okay. Und welche Stellschrauben sind es dann? Also es ist nicht die Bolognese, es ist nicht die Currywurst. Was hatten wir noch? Was gehört auch immer? Schnitzel gehört auch mit dazu. Die Stellschraube Team. Ja, man kommt da rein. Auch das haben ja schon viele von uns erlebt, dass man sich denkt, die hinter dem Tresen irgendwie genauso traurig aussehen wie das Essen, das sie da auf dem Teller krachen. Wie gewinnen sie die?
Also wir müssen uns ja immer fragen, wie eingangs auch gesagt, wer ist denn die Zielgruppe und was wird denn gerne gegessen? In jeder Veränderung oder was wird denn hier an diesem Ort, an dem wir uns gerade bewegen, gerne gegessen? Wir versuchen immer rauszufinden, was den Leuten schmeckt, und wir versuchen einfach ein möglichst simples, niedrigschwelliges und total leicht begreifbares Essen auf den Tisch zu bringen, was in den meisten Fällen noch vegetarisch, vegan ist. Aber das sind auch so Termine, über die machen wir uns echt wenig Gedanken. Die Menschen kommen ja in die Kantine, um leckeres Essen zu essen und nicht Fleisch zu essen. Also das mag wohl auch mal vorkommen, klar. Aber im Wesentlichen kommen die Leute für ein leckeres Essen. Das ist unsere Aufgabe, eben rauszufinden, was schmeckt den Leuten denn. Das ist auf der einen Seite natürlich viel Kommunikation in Richtung der Küchen und viel Kommunikation in Richtung der Gäste. Und wenn das, was schmeckt, dann auch noch die Anforderungen um die persönliche und planetare Gesundheit erfüllt, umso besser.
Mhm. Patrick Wodny, Sie haben gerade gesagt, Ihre Aufgabe sei es, lecker zu kochen. Das habe ich noch im Ohr. Wenn Sie sagen, lecker kochen in so einer großen Einrichtung, heißt das nicht auch teurer kochen?
Das kann auch teurer kochen heißen, aber das versuchen wir ja zu vermeiden. Also im Wesentlichen ist es ja erstmal eine Rechenaufgabe und die muss ich dann lösen. Aber gerade wenn ich jetzt zum Beispiel auch im Sinne der Umwelt oder auch im Sinne der persönlichen Gesundheit tierische Produkte reduziere, dann wird es ja schon erstmal etwas günstiger in dieser Richtung.
Sie haben, wenn mich nicht alles täuscht, in so einem Krankenhaus 4,76 Euro pro Person pro Tag?
Oh, das kommt aufs Krankenhaus an. Also manche Krankenhäuser haben das, manche haben weniger und manche haben mehr. Also die Gestaltung dieser Sätze ist ja dann doch sehr intransparent. Zu meiner Zeit als Küchenleiter in einem Krankenhaus hatte ich einen Satz von knapp etwas über 5 Euro und mit dem lässt sich schon wieder erwarten eine ganze Menge machen.
Wirklich?
Ja, wirklich. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Wenn ich das jetzt, also man müsste das heute natürlich etwas inflationsbereinigt angucken, aber in den Jahren 2017, 2018, 2016, da war das gut möglich und da lässt sich auch vieles von dem, was wir zum Beispiel heute in der Kantine Zukunft machen, auch gut mit umsetzen.
Diese Kantine Zukunft machen Sie, das haben Sie schon gesagt, mit einem ganzen Team.
Genau.
Sie haben kurz vorher, bevor das 2019 losging, eine Firma gegründet mit einem Kollegen, Speiseräume heißt die. Lassen Sie uns mal bei der Kantine Zukunft bleiben. Wenn Sie das jetzt so knapp 5 Jahre machen mit Ihrem Team, in Berlin und Brandenburg werden Sie ja vom Senat und von der Landesregierung gefördert. Wenn ich gerade auf diese, Sie haben gerade 5 Euro genannt, wenn ich da drauf gucke, wahrscheinlich ist diese Förderung für Ihre Arbeit doch auch ganz essentiell, ganz wichtig, weil es sonst nicht funktioniert, oder?
Also die Förderung ist für uns wichtig, damit wir in dem Rahmen aktiv werden können. Das vielleicht zum einen. Und für die Küchen ist es einfach sehr schön, dass die Zusammenarbeit mit uns in diesem Falle nichts kostet. Also wir können unsere Arbeit da einfach anbieten und sagen, lasst uns das doch mal angucken. Also das ist einfach ein sehr niedrigschwelliges Angebot, was gerne wahrgenommen wird. Aber ohne diese Förderung müssten wir natürlich eine Dienstleistung anbieten, die Geld kostet, um so etwas zu machen, was die Erfolgschancen natürlich dann auch sehr schmälern würde, weil in den Küchen und in dem Rahmen, in dem die Küchen arbeiten, sowieso einfach immer sehr wenig Geld zur Verfügung steht.
Mhm. Kantine Zukunft, Speiseräume und Sie, Jahrgang 89, aufgewachsen in Gießen. Wir schauen mal in Ihren persönlichen Rückspiegel und holen mal alle Sinne dazu. Ihre vor allem, riechen und schmecken wir uns mal zurück in Ihre Kindheit. Welches Gericht, welche Speise riechen Sie heute noch?
Was ich heute noch unheimlich gern esse, ich und meine Cousinen haben nach der Schule immer bei meiner Oma gegessen. Und die hatte mal ein Gericht gemacht, das hieß saure Eier.
Klingt jetzt erstmal nicht so super appetitlich, aber das waren im Wesentlichen broschierte Eier in einer hellen Mehlschwitze mit relativ viel Essig und dazu gab es Pellkartoffeln und Salat. Und das finde ich immer noch ganz toll.
Das sind aber keine Senfeier.
Nee, es sind keine Senfeier, aber in dieser Soße ist wohl auch ein bisschen Senf drin, wenn ich das jetzt so erschmecke.
Und haben Sie Oma als Kind beobachtet oder also haben Sie schon am Herd gestanden, wenn Oma das gemacht hat?
Nee, also das war frühe Schulzeit, da hat mich das noch nicht so interessiert, da hatte ich einfach Hunger. Das kam erst später.
Wann war dieses später? Also wann haben Sie zum ersten Mal selber irgendwie den Kochlöffel in die Hand genommen?
Mit 14, 15 war das in etwa, ja.
Zu Hause?
Genau, richtig.
Dann beschreiben Sie doch mal bitte die Situation. War es eine Notwendigkeit oder war es, ich möchte das?
Ja, das war einfach ein Interesse, also ohne dass ich da jetzt Vorkenntnisse gehabt hätte oder eine besondere Veranlagung. Also das war aber auch genau die Zeit, wo damals zum Beispiel Jamie Oliver präsent wurde. Also den fand ich als Kind und als Jugendlicher insofern ganz toll, dass der ein Thema, also in dem Fall Kochen, was mir völlig fremd war, so sehr zugänglich gemacht hat. Da stand niemand mit einer Haube und einer gebügelten Jacke, sondern jemand mit einem dreckigen T-Shirt, der mir eben erklärt hat, wie das schnell und lecker funktioniert. Ich fand das als Jugendlicher einfach sehr, sehr, sehr sympathisch, weil das der so gar nicht dieser klischeehaften Küchenwelt entsprach, die meine, ja, über die ich da so ganz rudimentäre Kenntnisse hatte. Und dann war es so, dass meine Mutter, die war damals oder ist alleinerziehend gewesen zu dem Zeitpunkt und dachte auch, es wäre vielleicht eine nette Idee, ein Essen auf den Tisch zu bringen, wenn sie dann nach Hause kommt. Das waren so vielleicht zwei der Auslöser, die das dann in so eine Richtung bewegt haben. Dann kam irgendwann so eine Regelmäßigkeit da rein. Aber bis ich wirklich kochen konnte, da musste auch erstmal eine ganze Menge Zeit vergehen. Also ich glaube, also wirklich kochen kann ich, glaube ich, auch erst seit ich Mitte 20 bin oder etwas älter sogar noch.
Ja, vor allem geht in den Anfängen ja auch häufig was daneben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja, das Feedback ist dann trotzdem super, weil man wird ja geliebt und das ist ja sehr schön.
Das hast du schön gemacht, mein Sohn.
Richtig. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie ehrlich das Feedback war, aber ich habe mich da trotzdem drüber gefreut und das war dann doch schon eine Ermutigung, weil die Dinge, die ich sonst ganz gut konnte, die hielten sich in Grenzen, sagen wir es mal so.
Und dann wurde aus dieser Kindheitsfreizeitbeschäftigung, aus dieser Mischung von es ist eine Notwendigkeit, weil Mama alleinerziehend und geht zur Arbeit und ich habe jetzt irgendwie mal Hunger, ich möchte mich gern versorgen, ich möchte aber gleichzeitig auch eine Freude machen, wenn sie von der Arbeit kommt, wurde ein Berufswunsch und Sie haben Jamie Oliver gerade angesprochen. Wollten Sie werden wie er?
Nee, da ging es mir gar nicht so sehr drum. Also das ist ja tatsächlich... Das habe ich auch nie verstanden, dass diese Frage, bilden Sie auch zum Fernsehkoch aus, zum Beispiel von ganz vielen Küchenchefs in den letzten 20 Jahren gehört wurde. Mich hat das Handwerk immer interessiert, also dieser Gestaltungsprozess dahinter. Ich konnte nicht zeichnen, ich konnte nicht malen, ich hatte nur dürftige Erfolge beim Spielen von Instrumenten. Also jeder Gestaltungsprozess, den ich spannend fand, in dem war ich nicht so gut. Kochen hingegen als Gestaltungsprozess, das hat irgendwie funktioniert. Also auch wenn das noch nicht so besonders gut war, aber da war so eine Saat, wo ich dachte, mal verfolgen. Und dieses Handwerk dahinter, das hat mich schon gereizt. Also was mit den eigenen Händen zu schaffen, was dann auch noch von anderen Leuten gegessen wird, was ja dann doch auch was ziemlich Intimes ist. So, ich stecke mir irgendwas in den Mund. Das fand ich super.
Wie heftig ist denn die Ausbildung zum Erlernen dieses Handwerks? Da hört man ja auch Geschichten.
Ja, also ich glaube, das hat sich schon stark gewandelt in den letzten Jahren. So lässt sich wahrscheinlich auch kaum noch jemand behandeln.
Also da sind wirklich ganz schlimme Geschichten unterwegs im Sinne von bewusst verbrannt werden und das musst du mal spüren und dann wird geschrien und geworfen und haben Sie sowas erlebt?
Das kenne ich wohl auch noch, ja, also so in Teilen aus meiner eigenen Ausbildung und das ging aber vieler meinen Kolleginnen und Kollegen, die ich zum Beispiel auf der Berufsschule getroffen habe, ähnlich und auch heute noch, wenn ich mich mit den Jahrgängen aus den Berufsausbildungen unterhalte, die so in der Nähe von meinem sind, ne, dann sind das alles relativ gewöhnliche Geschichten. Ich will das auch in keinster Weise für gut heißen. Das sollte mit niemandem gemacht werden. Ich kann da nur für mich sprechen. Mir hat das insofern ganz gut getan. Ich war sehr undiszipliniert und ja, diese, wenn auch sehr unangenehme Art des Lernens war für mich, glaube ich, ganz geeignet.
Wie Sie waren? Aber Sie waren undiszipliniert.
Ja, also ich konnte mich wohl an Vereinbarungen halten etc. Und auch immer so einen gewissen Anstand an den Tag legen. Aber so Dinge zu Ende bringen zum Beispiel, boah, das fiel mir immer schwer. Wenn mir irgendwas zu lang gedauert hat oder ich keinen Bock mehr hatte oder meine Ungeduld eingesetzt hat, damit habe ich mir immer schwer getan. Oder sich an Grenzen zu halten, so, das fiel mir früher auch immer sehr schwer. Also die sind ja dann doch zum Austesten da und da bin ich dann schon immer hinterher. Also das hat mir insofern ganz gut getan, dass ich danach etwas sozialkompatibler geworden bin und mich auch besser in Teams zum Beispiel einfügen konnte, weil Teamwork auch nicht so meine Stärke war. Also das hat irgendwie alles sein Licht und Schatten. Mir hat diese Zeit insofern ganz gut getan, dass ich da eine Menge lernen konnte, weil ich durch auch diese doch sehr physische Erfahrung eine Möglichkeit hatte, das zu erfassen, was ich so intellektuell eben nicht auf die Kette gekriegt habe. Und das fand ich ganz gut.
Was haben Sie denn gelernt, was Sie heute womöglich noch so machen? Sie haben ja gesagt, Sie waren am Handwerk interessiert. Und ich frage mich, ob man in so einer Ausbildung zum Koch tatsächlich dieses Handwerk lernt oder ob es wie in vielen anderen Berufen auch so ist, dass der Lehrling, die Auszubildende dafür benutzt werden, einfach die Arbeit günstig zu erledigen, die erledigt werden muss. Und das eigentliche Handwerk kriegst du später drauf geschafft mit Learning by Doing.
Ja, also wirklich kochen gelernt, wie gesagt, das habe ich auch erst nach der Ausbildung. Also das ist aber auch jetzt nur, das möchte ich nicht generalisieren. Also viele Menschen und viele Kolleginnen und Kollegen von mir, die ich auch damals in der Berufsschule getroffen habe, die haben während ihrer Ausbildung wirklich schon kochen gelernt, hatten sehr vielfältige Erfahrungen, was das Handwerk anbetrifft. Das hatte ich nicht in dem Sinne. Ich habe das dann erst danach in den Berufsjahren gelernt. Das ist richtig.
Patrick Wodny ist Koch und macht mit dem Projekt Kantine Zukunft die Gemeinschaftsgastronomie in Deutschland ein bisschen besser. Kitas, Krankenhäuser, Pflegeheime. Er war aber auch in der Küche eines Sterne-Restaurants nach der Ausbildung in Frankfurt am Main. In Gießen sind Sie aufgewachsen. Wann ist Ihnen denn diese Idee gekommen, ich möchte gern in so einer Spitzenküche arbeiten? War das der generelle Wunsch, höher, weiter, schneller zu den Besten zu gehören oder ist das entstanden?
Naja, also die Idee Spitzen- oder Sternerestaurant, die ist mir nie gekommen, sondern das war konzeptionell einfach so interessant, dass ich dachte, das möchte ich mir gerne angucken. Aber wenn dieses Konzept auch außerhalb von Sterne, Gastronomie möglich gewesen wäre, dann hätte ich das dort auch mir anschauen wollen. Also das war ziemlich unabhängig von der Credibility, sag ich mal.
Sie haben gesagt, dass die Küche auch ihre Sozialkompetenz verändert hat. Sie sind im Nobelhart und Schmutzig in Berlin gewesen, Sterneküche. Erklären Sie doch mal bitte für uns, ist es ganz klar, wenn wir die Speisekarte aufmachen, sehen wir, hier sind wir in der Sterneküche. Da stehen auch eben andere Preise, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben. Da werden Speisen anders beschrieben als in einer Speisekarte einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ganz normalen Restaurantküche. Wie erleben Sie das denn von Ihrer Seite? Was ist der Unterschied zwischen Küche und Sterneküche?
Dann würde ich vielleicht mal von dem Unterschied zwischen Großküche und Sterneküche sprechen, weil Küche und Sterneküche, so dass das so vereinzelt und vielfältig und da gibt es Tausende. Oder vielleicht auch mal eher die Sachen, die sich gleichen, das finde ich nämlich ganz spannend. Also sowohl in der Sternegastronomie als auch in sehr großen Maßstäben habe ich immer ziemlich enge Prozesse, an die man sich so halten muss, wie es da steht oder geplant ist, weil das Ergebnis sonst ein ganz anderes wird. Und das sind einfach beides ziemlich straff organisierte Prozesse, die befolgt werden sollten, wenn ich am Ende damit Erfolg haben möchte. Wenn es jetzt vielleicht um die geschmacklichen Unterschiede, und da kann ich dann noch eher auf Ihre Frage eingehen, zwischen Küche und Sterneküche geht. In der Küche geht es ja darum, ein Essen auf den Tisch zu bringen, was glücklich macht, was satt macht, was vielleicht auch also leichter verständlich ist. Und in der Sternegastronomie darf man auch immer so, meiner Auffassung nach, ja eben mal eine Regel brechen, mal ein bisschen herausfordernder sein. Es muss natürlich trotzdem schmecken, ästhetisch sein etc. Also das ist jetzt nicht wie in einer abstrakten Kunst oder so. Aber man darf durchaus etwas herausfordernder sein, finde ich.
Straforganisierte Prozesse. Ich habe das auch wieder in meinem Kopf. Straforganisiert. Das ist doch eigentlich so eine Dreierschicht für eine Person. Also in der Küche muss man doch wahrscheinlich frühmorgens da sein. Man muss auch mittags arbeiten. Dann geht man mal so kurz nach Hause, legt mal kurz die Füße hoch, macht eine Pause und dann geht's bis Mitternacht so richtig Rambazamba durch. Das ist doch ein Knochenjob.
Naja, das ist aber schlecht organisiert und nicht straforganisiert. Also ja, das ist ein Knochenjob und das ist es vielerorts wahrscheinlich auch noch. Aber ich meine, wenn man sich aktuell in der Gastronomie umguckt, dann sieht man ja auch, wohin das führt. Ne? Also das lassen halt nur noch wenige mit sich machen und das ist auch gut so. Und in der Gastronomie wird ja gerade überall händeringend nach Menschen gesucht, die das weiterhin machen können und machen möchten. Und es müssen in diesem Zuge entstehen ja auch immer mehr Lösungen, was man da tun kann. Und da gehört eben auch dazu, dass es das nicht mehr gibt oder nur noch sehr vereinzelt.
Und wie funktioniert es denn im Jahr 2024, wenn Sie sagen, es ist ja auch völlig klar, dass das eine und das andere nicht mehr geht? Wie geht es denn 2024?
Also ich bewege mich ja jetzt schon sehr lange, fast ausschließlich in Großküchen. Deswegen könnte ich da eine Menge zu erzählen und würde die Einzelgastronomie, da ist erstmal ein bisschen, oder beziehungsweise die à la carte und Ausflugs und generell die Gaststätten, also diese Art der Gastronomie, einmal ein bisschen aussparen wollen. Also in den Großküchen finde ich es halt spannend, da diese Problematik, die Sie eben geschildert haben, die gibt es in der Form. Zumindest habe ich sie noch nirgendwo gesehen. Natürlich gibt es mal eine Überstunde oder es wird mal jemand krank oder ähnliches. Aber diese Schichten, von denen Sie gerade gesprochen haben, die werden nicht gefordert. Dann kommt dazu, dass in ganz vielen Stellen wird ein TVL gezahlt oder ein TVÖD oder ähnliches, weil es ja teilweise auch landeseigene Betriebe sind oder so. Oder Kitas, kirchliche Träger, whatever.
Also Tarife gezahlt.
Richtig, genau. Oder eben Übertarif oder also jetzt nicht der Tarif der NWG, sondern der Tarif der Länder oder des Bundes zum Beispiel. Das ist ja auch schon mal ein Anreiz. Die Arbeitszeiten, also die Tage, an denen das stattfindet in Bezug auf Arbeitszeiten, sind eben auch ganz oft Montag bis Freitag, ohne Wochenenden, ohne Feiertage. Und dann kommt ja so ganz, ganz, ganz langsam auch so dieser Paradigmenwechsel in der Gemeinschaftsgastronomie dazu, der auch dazu führt, dass sich das dauerhaft oder dazu führen kann, dass sich das auch dauerhaft drehen könnte. Also ich finde am Kochen eigentlich immer total spannend, dass ich etwas schaffen kann, etwas mit meinen Händen machen kann, im besten Falle dabei auch noch ein wenig kreativ sein kann und einen Versorgungsauftrag wahrnehmen kann. Das sind ja drei richtig coole Sachen. Und die findet man dann so eben in der Gemeinschaftsgastronomie. Und für mich persönlich war das ja auch ein Anreiz zu sagen, Mensch, das klingt doch gut. Also vor allem der zu gestalten und einen Versorgungsauftrag wahrzunehmen und nicht für Unterhaltung zu sorgen, so das hat mich am meisten gereizt.
Weil Sterneküche Unterhaltung ist.
Unterhaltung sein kann. Also ich kenne jetzt niemanden, der auch, Mensch, bin gerade so hungrig, dann lass uns doch mal in ein Zwei-Sterne-Restaurant gehen. Also das kenne ich zumindest nicht, das mag es wohl geben. Aber die Möglichkeit, jeden Tag für Menschen in ihrem Alltag zu kochen und sie dann darin so bestmöglich zu unterstützen, das fand ich schon immer ziemlich cool. Also auch in allen Restaurants, in denen ich bisher gearbeitet habe, die für mich schönste Aufgabe war immer, das Mitarbeiteressen für den Abend zu kochen, weil dann saßen auch alle glücklich am Tisch. Und das war für mich ein schöner Moment. Also diese, jetzt mal ganz platt gesagt, diese Grundversorgung, so, das fand ich schon, das war was für mich.
Der Koch Patrick Wodny, das Sterne-Restaurant, hatte gegen die Küche eines Krankenhauses getauscht. Unter anderem ist er in Berlin Küchenchef in einem Krankenhaus gewesen bis 2018. Herr Wodny, Krankenhausessen besser machen. Das ist ein ganz tolles Vorhaben. Ne? Warum gelingt es ganz, ganz, ganz vielen nicht? Und wie haben Sie es geschafft, dass die Patientinnen und Patienten ein Lächeln auf den Lippen hatten und diese Dreierplatte da, ne? In der Mitte hat man das Fleisch, links oben das Gemüse, rechts oben die Kartoffeln, dass das schön leer gegessen war und wieder zurückkam.
Ja, wie Sie schon gesagt haben, das war ein relativ großes Vorhaben. Ich versuche das vielleicht mal zusammenzufassen. Also zuallererst steht da eine Entscheidung der Hausleitung. Das ist das Allerwichtigste. Also eine Veränderung gerade in den nicht-medizinischen Bereichen, die vielleicht auch noch auf Station für Unruhe sorgen könnte, weil beispielsweise Pflegekräfte dann Diskussionen führen müssen oder so, dem ist man immer nicht so ganz aufgeschlossen gegenüber. Das war da aber der Fall. Wir haben dann im Team uns erdacht, wie so eine Veränderung für in dem Fall unser Krankenhaus aussehen könnte, was dafür gemacht werden muss. Und nachdem auf Leitungsebene eben der Raum geschaffen wurde, das umzusetzen mit einem vernünftigen Speiseversorgungskonzept und vernünftigen Speiseplänen und Zulieferern, konnte es dann auch an die Umsetzung gehen. Also ich glaube, ich möchte damit sagen, dass wenn der Rahmen geschaffen ist und in der Küche genug Tatkraft vorhanden ist, dann kann das eigentlich auch schon losgehen.
Und dann braucht man ja aber, das Team geht ja noch weiter. Also ich weiß, dass Sie auch zwischendrin mal die Seite gewechselt haben und Praktika gemacht haben auf Demeterhöfen zum Beispiel. Mhm. Fairer Anbau. Wie gehen Sie auf Ihre Zulieferer zu und wie sehr müssen die in Ihrem Boot mit unterwegs sein, dass Ihr Plan gelingt?
Na, es ist ja ein Entgegenkommen. Also ich möchte uns ermöglichen, von denen beliefert werden zu können. Und dann ist die erste Frage natürlich auch immer, was brauchen die dafür und was davon können wir im Rahmen unserer Möglichkeiten erfüllen? Und da geht es ja auch durchaus um viel mehr als Geld. Da geht es ja um Anlieferungszeiten, um Kühlkapazitäten, um Ware, mit der wir auch was anfangen können. Und da gab es viele Beispiele, wie das gut laufen konnte. Um jetzt mal speziell bei dem Beispiel Krankenhaus zu bleiben. So eine Lösung war eine Anbauplanung mit einem Landwirt, der war etwa 5 Kilometer entfernt, es war sogar weniger, mit einer Anbauplanung fürs jeweilige Folgejahr zu arbeiten, eine Abnahmegarantie für x Tonnen Gemüse zu liefern und gleichzeitig aber auch eine Preisbindung zu erzielen. Das war zum Beispiel eine Möglichkeit, wie sowas gelingen kann. Wir konnten frisches Gemüse verarbeiten. Das ist nicht in jedem Betrieb so. Viele Küchen werden mittlerweile so gebaut, dass da gar keine Fläche mehr ist, um frisches Gemüse zu verarbeiten, sondern ist man auf den Tiefkühler angewiesen. Deswegen ist das jetzt auch nicht die Lösung für jeden Ort. Da war das eben möglich. Und abseits davon ging es mal abseits, beziehungsweise neben der Produktqualität und dem, was wir haben wollten, waren die Fragen, die wir uns stellen mussten, vornehmlich logistische. Die besten Produkte, die wir in dem Budget, was wir zur Verfügung hatten, bekommen konnten, die kamen häufig irgendwo her, wo eben keine Lieferlogistik dafür vorgesehen war. Und das sind dann die Fragen, die man sich stellen muss. Also das ist dann einfach eine sehr, sehr kleinteilige Arbeit, die auch eine ganze Weile dauert, bis sich so ein funktionierendes System etabliert hat.
Das heißt, Sie sind jetzt weniger Koch, sondern mehr Diplomat und Disponent und Schreibtischtäter, oder?
Auch, klar. Also das muss man ja dann alles unter einen Hut bringen in so einem Zusammenhang. Also das ich wünsche mir auch eigentlich häufig mehr Zeit am Herd und andererseits gelingt es mir auch zunehmend, diese Aufgaben als einen Gestaltungsprozess zu begreifen. Und ich muss diese Dinge mit Freude und Verantwortung machen, sonst gelingen sie mir nicht. Und deswegen betrachte ich das eigentlich immer nur als eine Notwendigkeit, damit am Ende einfach vernünftiges Essen auf dem Teller liegen kann. Also ich versuche das jetzt nicht so zu teilen in Vorliebe und also beziehungsweise in Dinge, die ich gerne mache und nicht so gerne mache, sondern einfach alles als Teil eines Prozesses zu sehen, den ich gerne machen möchte.
Der Koch Patrick Wodny ist bei uns, der das Sterne-Restaurant gegen die Küche eines Krankenhauses zum Beispiel getauscht hat, der Mitte 30 ist, der im Bergischen zu Hause ist, in der Nähe von Köln in NRW, in einer Art Genossenschaft. Das müssen Sie uns bitte erklären.
Ja, also dann fangen wir mal mit der Genossenschaft an. Also wir wohnen in einer Gemeinschaft, wir wohnen gemeinsam mit vier, bald fünf Parteien hier in einem Haus oder in zwei Häusern, machen uns das hier Stück für Stück immer etwas schöner. Und also jeder hat einen großen eigenen Wohnbereich, wir teilen den Garten und haben im Haus auch einen Bereich, den wir uns gemeinsam teilen. Das ist immer besonders praktisch für gemeinsame Essen oder Geburtstage, Feiern etc. Das können wir immer alles schön zu Hause machen. Und die Genossenschaft dahinter ist im Wesentlichen das betriebswirtschaftliche Konstrukt, wenn man so ein gemeinsames Wohnen ermöglichen möchte.
Jetzt haben Sie beschrieben, jeder hat seine eigene Einheit. Sie haben gerade das Miteinander zum Essen besprochen. Sie haben aber nicht gesagt, wer in der Küche arbeitet.
Naja, arbeiten tut da niemand. Wir wechseln uns mit dem Kochen hier immer ab. Also wir haben zweimal die Woche ein gemeinsames Essen und das rotiert immer durch. Da hat jeder feste Tage, an denen er kochen muss. Und da bin ich natürlich auch manchmal dran.
Sie haben zwei Kinder. Dürfen die mäcklich sein beim Essen? Oder wird gegessen, was auf den Tisch kommt?
Nee, unbedingt sollen die mäkelig sein. Also ich habe auch kein Patentrezept, wie man die Kinder jetzt davon abbringen kann, nicht nur die trockenen Nudeln zu essen.
Schön, das machen
Ich
Ihre also
gebe,
auch.
ja, also ich gebe mir die größte Mühe, aber ich muss das auch aushalten, ja.
Und welche Tricks wenden Sie denn an? Eltern werden näher ans Radio rücken und lauter machen.
Also es geht ja bei Kindern ganz oft um Konsistenzen und um das Erkennen von dem, was da auf dem Teller liegt. Und jetzt nehme ich mal als Beispiel ein Ratatouille, das wird nicht gegessen. Wenn ich da jetzt, auch wenn mir das keine Freude macht, den Pürierstab reinhalte, dann habe ich eine Tomatensauce mit Gemüse. Und wenn ich jetzt noch sage, es ist eine Tomatensauce, dann wird auch ein Ratatouille gegessen. Und ne, so vereinfacht man das. Und auf der anderen Seite denke ich mir immer, wann kommt denn dann die Zeit, wann man das nicht mehr unterjubeln muss? Aber
Also wenn so kleine Bröckchen drin bleiben und irgendwann keine Bröckchen mehr, sondern einfach Stücke
ja.
drin sind.
Genau, also wir wollen ja immer eine Balance finden zwischen Sinn und Bequemlichkeit. Und dann ist dann das pürierte Ratatouille mit wenig Diskussionen eine gute Sache, wenn wir denn gemeinsam damit mit fast 12, 15 Leuten teilweise mal in Ruhe essen wollen und nicht in Diskussionen über das führen, was auf dem Teller liegt.
Entsteht eine Diskussion, wenn eine oder einer dieser 15 Menschen den Finger hebt und sagt, Burger und Pommes wären toll?
Nö, ist ja auch toll. Also dann können wir gerne über die Qualität und über die Häufigkeit sprechen, aber nö, kann ich sagen, ja, das könnte sogar ich sein.
Okay. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Sie die Küche eines Sterne-Restaurants auch kennen. Was überzeugt Sie denn oder was lockt Sie denn heute noch in ein Sterne-Restaurant als Gast? Also, was müsste sein, dass Sie sagen, das möchte ich gern mal versuchen, das möchte ich gern ausprobieren, da möchte ich gern auch mal entertained werden?
Ja, da muss ich ehrlich sein. Also, dass ich das letzte Mal in einem Sternenrestaurant war, ist wirklich, das war noch vor Corona, das ist Jahre her. Ich gehe selber gar nicht so häufig außerhalb essen. Das hat vielerlei Gründe. Also zum einen, wenn man selber kochen kann, ne, da muss man nicht so häufig essen gehen. Aber dann kommt eben auch noch dazu, dass mit zwei kleinen Kindern ist das dann sowieso auch noch mal eine Stufe schwerer. Und wenn wir dann essen gehen, dann bin ich meistens über sehr simple Dinge einfach sehr glücklich. Und was mich auf dem Teller immer reizt, ist einfach ein zum Beispiel Gemüse vernünftig zubereitet. Und das ist so eine Entwicklung, die sieht man ja gerade relativ flächendeckend auch auf den Speisekarten. Und das ist egal, ob in Deutschland oder in Frankreich oder den Niederlanden, dass ich überall mittlerweile vernünftig zubereitetes Gemüse als Hauptkomponente bekomme. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr schön finde. Und da esse ich mich dann immer meistens quer durch, wenn wir denn mal essen gehen.
Patrick Wodny von der Sterneküche in die Kantinen der Nation. Ich danke Ihnen sehr. Gutes Gelingen und Grüße ins Bergische.
Vielen Dank.